Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Mussolini in Italien gelang die erste faschistische Machtübernahme im 20. Jahrhundert. Die zweite durch Hitler war die folgenreichste. Doch die erfolgreichste, das Wort ist hier kein Euphemismus, gelang General Franco in Spanien. Nach dem Sieg im Bürgerkrieg dauerte dessen Regime bis 1975, eine unfassbar lange Zeit für einen Diktator mitten im demokratischen Nachkriegseuropa. Und wenn man den Ausführungen des Spanienkenners Hannes Barmann folgt, dann ist der demokratische spanische Staat bis heute mit Francos faschistischem Erbe verwoben. Francos langer Schatten heißt sein Buch, über das ich nun mit ihm reden möchte. Guten Tag, Herr Barmann.
Guten Tag.
Franco war tot, ich zitiere aus ihrem Buch, aber der spanische Staat hatte ihn ohne jede Einschränkung überstanden. Eine Staatskrise, die mit einem gesellschaftlichen Wandel nicht selten einhergeht, war nicht zu erkennen. Wie, Herr Barmann, geht sowas nach 40 Jahren Diktatur? Keine Auf- und Abrechnung?
Tja, Franco selbst hat es mit den Worten verschnürt und gut verschnürt bezeichnet, denn er hat sich frühzeitig Gedanken gemacht, was nach seinem Tod passieren würde. Er hatte 25 Jahre den Prinzen und künftigen König ausgebildet und er hatte sich als absoluten Sicherheitswahrer seiner Diktatur einen Admiral, Carrero Blanco, ausgesucht als Ministerpräsidenten. Der sollte sozusagen die Zügel fest in der Hand haben, der König darüber sollte eher die Kirsche auf der Torte sein.
Aber dann passiert etwas Unerwartetes, ein Attentat. Dieser Mann wird ermordet und Juan Carlos führt die Demokratie ein.
Genau. Und diese Herausnahme des zentralen Bausteins seiner Nachfolge hat diesen Prozess überhaupt erst möglich gemacht. Ich will auch noch mal betonen, es ist das einzige Land in Europa in der Diktaturengeschichte des 20. Jahrhunderts, das dann diesen reibungslosen Übergang auch noch geschafft hat. Es gab überall entweder ein abruptes Ende, einen Bruch, einen Putsch, was auch immer im Gefolge des Zweiten Weltkriegs. Nur in Spanien war dies nicht der Fall.
Nun kann ich mich noch gut erinnern, ich war ein Jugendlicher in dieser Zeit in den 70er Jahren und ich kann mich erinnern, dass es tatsächlich so etwas Heldisches hatte, dieser junge Juan Carlos, der plötzlich Demokrat war. Aber was hat er denn eigenständig eigentlich gemacht? Denn Sie sagen ja auch, die alten Eliten haben einfach weiter existiert, die frankistischen.
So ist es. Die alten Eliten sind heute alle wiederzufinden, teilweise in beiden Parteien, in beiden großen Parteien, noch großen Parteien, natürlich im Sicherheitsapparat, natürlich in der Justiz. Der eigentliche Verdienst von Juan Carlos liegt in den ersten Jahren. Da sieht er nach dem Tod von Carrero Blanco, sieht er auf einmal die Beinfreiheit, die ihm auf einmal gegeben wird und er sucht sich mit dem Generalsekretär der faschistischen Falange-Bewegung, Adolfo Suarez, einen Ministerpräsidenten, dem er den Auftrag gibt, mein Lieber, wir machen jetzt in Demokratie. Und diese beiden schaffen es in der Tat, diesem Land einen demokratischen, nicht nur ein Mäntelchen umzuhängen, sondern in der Tat, also eine verfassungsgebende Versammlung, ein neues Parlament, Wahlen, zu denen dann 1981 die Sozialisten an die Macht kommen und 15 Jahre lang das Land regieren.
Das klingt wie eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Sogar die Kommunisten waren zu den Wahlen zugelassen. Es gab, wir wissen das, auch mal kurzzeitig den Versuch eines Militärputsches, der wurde niedergeschlagen. Aber das kostet doch was. Und das heißt auch so, der Pakt des Vergessens, das Amnestiegesetz von 1977, also es wurde nichts juristisch verfolgt. Und zugleich war das ein Amnesiegesetz, sagen Sie und viele Spanier.
In der Tat. Es ist der Pakt gewesen, wir wollen die Vergangenheit ruhen lassen. Dahinter stand, dass die gesamte Militärführung, ich darf ein bisschen korrigieren, der Militärputsch oder der Aufstand der Militärs wurde niedergequatscht. Und zwar vom König, der sich den putschenden General zur Brust nahm und mit ihm von Mann zu Mann redete und sagte, Jaime, du kannst das jetzt nicht machen, das kannst du nicht bringen. Du musst uns eine Chance geben. Und er hat tatsächlich den General dazu bewegt, seine Truppen wieder in die Kaserne zu bringen. Also auch ein ein Vorteil, den der König damals hatte und ausgespielt hat. Nein, dieser Pakt des Vergessens hatte natürlich viele Ursachen. Also die Amnestie war gewünscht von allen, die aus dem Exil zurückkamen, von den Parteien, die im Untergrund gekämpft hatten, von denen, die in der Opposition standen und von denen viele Mitglieder in den Gefängnissen schmorten. Die wollten die frei bekommen. Das war ein völlig legitimer Wunsch. Und darüber hinaus gab es auch in der Tat die Bereitschaft, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommunisten an erster Stelle. Da war Franco noch am Leben. Da haben die schon Kontakte aufgenommen und haben die Fühlungnahme in Richtung auf eine neue Gesellschaft, die nicht in neuen Kämpfen über die Vergangenheit beschädigt werden sollte.
Darf ich hier mal einhaken? Das ist 40 Jahre her. Man sollte meinen, dass fast zwei Generationen, die herangewachsen sind, junge europäische Spanier, sich an diesen Schweigepakt einfach nicht mehr halten wollen. Ist da was passiert?
Zunächst mal nicht. Als ich nach Spanien kam, Ende der 90er Jahre, ich hatte da 10 Jahre meinen zweiten Wohnsitz, wollte darüber mit mir wirklich niemand reden. Die einen hatten zu tun mit dem Alltag, die anderen hatten schlichtweg noch Angst. Gerade Leute auf dem Lande, die Praktiken der Zivilgarde, der paramilitärischen Guardia Civil erlebt hatten, die übrigens bis heute das faschistische Rutenbündel in ihrem Symbol haben, an jeder Kaserne, auf ihren Uniformen, an den Autos, die hatten immer noch wirklich Furcht. Das war weit in die politische Führung. Zum Beispiel sagte Felipe González zum 50. Jahrestag des Ausbruchs des Bürgerkriegs, der nach Einschätzung vieler Historiker in Spanien das einschneidendste Erlebnis in der gesamten Geschichte des Landes war. Ungefähr sinngemäß, das ist nun ein Jahrestag, aber es lohnt sich eigentlich nicht, dessen nochmal zu gedenken. Wir haben eigentlich keinen Grund. Das war erschütternd, dass die rechte Volkspartei kein Interesse hatte, an diese Dinge zu erinnern. Das war schon klar. Aber die Sozialisten haben sich da nicht weniger keine Mühe gegeben.
Also sehr verblüffend für jemanden, der Spanien nicht so gut kennt wie Sie, ist tatsächlich die Schilderung, dass ein Grundübel, das Sie verorten in diesen 40 Jahren Diktatur, nämlich die Korruption, sich durchzieht komplett durch alle Parteien. Und wenn man jetzt einen Bogen spannt zu dem, was heute gerade in Spanien los ist, wie schlimm es sie getroffen hat mit der Corona-Krise, genau wie Italien, könnte man sagen, dass letztlich eben dieser ineffiziente Staatsapparat mit Korruption auch noch so ein Verstärker ist der Krise?
Ich tue mich schwer, in der heutigen Krise Ergebnisse von früheren Versäumnissen in der Demokratieentwicklung zu sehen. Das hat sicherlich mit sehr viel Privatisierung im Gesundheitssektor zu tun. Das könnte ein Grund sein. Aber wie gesagt, ich will das nicht jetzt in diese Diskussion bringen. Ein roter Faden zieht sich vom Ende des Bürgerkrieges 1939 bis in die Gegenwart in der überbordenden Korruption. Es gibt eine Website, die alle Skandale, und das füllt Seiten über Seiten der letzten 40 Jahre irgendwie aufzählen. Und die kommen zu dem Ergebnis Ende 2019, dass die bisherige Bilanz seit Einführung der Demokratie hat die Korruption einen Schaden von 125 Milliarden Euro verursacht. Das ist ja mal eine Ansage.
Das ist eine Ansage, die ich jetzt zur Absagechance nutze. Ein hochinteressantes Buch, das Sie geschrieben haben über unseren EU-Mitgliedstaat Spanien. Man kriegt vieles wieder in Erinnerung gerufen, was man mal so ein bisschen wusste. Vielen Dank, Hannes Barmann. Wir sprachen über Francos langer Schatten, Diktatur und Demokratie in Spanien. Erschienen im Christoph Links Verlag, 288 Seiten, kosten 20 Euro.